Gott will mit uns Geschichte schreiben. Er möchte in unserem Leben Dinge tun, sich verherrlichen, hineinwirken, durch uns wirken, durch uns zu anderen hinwirken. Eigentlich eine ganz spannende Sache. Wir haben in den letzten Tagen eine ziemliche Hitzewelle erlebt. Ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt habt. Viele stöhnten und litten unter der Hitze, ich auch. Und im Garten musst du ständig gießen, damit der ganze Kram da drin nicht vertrocknet und verdörrt. So manches wird... Warum lacht ihr? Okay, die schönen Blumen und Pflanzen nicht verdorren. Ist das so politisch korrekt? Wir sind das hier nicht gewöhnt, dass es so heiß wird. Wir sind mit solchen Temperaturen, kommen wir schlecht klar. In den heißen Ländern ist das anders. Da sieht es anders aus. Mensch, Tier und Pflanzen, die passen sich diesen Temperaturen und diesen Situationen aus. Und die haben Überlebensstrategien. Ich möchte uns mal ein Bild zeigen. Da wächst selbst im dürren Busch noch etwas. In einem ausgetrockneten Dornenbusch wächst neues Leben. Bei uns ist das ähnlich. Vielleicht sind wir nicht nur äußerlich in einer Dürre, sondern fühlen uns auch innerlich so. Das passiert oft. Ich kenne viele Christen, die sind innerlich ausgedörrt. Die Hitze des Lebens, die Erfahrungen des Alltags, die Verletzungen, die man mit Menschen erlebt, die Enttäuschungen, die da sind, da, wo man sich investiert hat und das wird nicht akzeptiert oder nicht angenommen, all diese Sachen. Die lassen Spuren, die hinterlassen Spuren und die vertrocknen auch unseren Glauben ein Stück weit in uns. Viele sind geistlich ausgedörrt. Sie fühlen sich leer und unbrauchbar. Wozu sollte der Herr gerade mit mir etwas anfangen können? Mit mir Geschichte schreiben? Ich bin doch viel zu klein, viel zu wenig, vielleicht zu ausgedörrt. Kennen wir diesen Zustand? Ich glaube, viele von uns kennen das. Ich möchte uns heute von einem Mann erzählen, der sich wohl genauso fühlte. Es ist Mose. Mose war mit den Schafen und Ziegen seines Schwiegervaters am Rand der dürren Steppe angelangt. Auf der Suche nach noch nicht abgegrasten Weideflächen hat er seine Herde an das angrenzende Gebirge herangeführt. Vor ihm lag der Berg Horeb oder auch Sinai. Und dort am Fuße des Berges, da sah er etwas Merkwürdiges. Da war ein Dornbusch, vielleicht so einer wie dieser, und der brannte lichterloh. Naja, in der Wüste ist das an sich keine ungewöhnliche Sache, dass sich solche dürre Büsche oder sowas durchaus mal selbst entzünden können. Da kommt ein bisschen Tau, ein Tautropfen, starke Sonneneinstrahlung, es wirkt wie so eine Brennlupe und plötzlich fängt da mal was an zu brennen. Doch bei diesem Dornbusch, da geschah etwas Sonderbares. Der brannte und brannte und brannte und brannte und verbrannte nicht. Normalerweise ist ja so ein vertrockneter Busch ruckzuck, es macht einmal Buff und dann ist er verbrannt. Aber dieser hier brennt und brennt. Neugierig nähert sich Mose dem Feuer. Was ist da los? Er wusste selber nicht warum, aber dieser Dornbusch erinnerte ihn vielleicht an sich selber. Nee, lass das mal noch, das alte Bild. Er kam sich auch vor, wie so ein stacheliger und ausgetrockneter Dornbusch. Er dachte zurück an seine Kindheit und Jugend im herrlichen Ägypten. Im Königspalast ist er aufgewachsen. Er hatte alles, was man sich erträumen konnte. Und doch, er gehörte nicht dazu. Er gehörte nicht zu den Königsleuten. Und er gehörte nicht zu seinem Volk. Er war so irgendwo zerrissen. Geboren war Mose ja als Hebräer, aber in Ägypten. Die Hebräer lebten dort. Mittlerweile wurden sie unterdrückt. Sie wurden zu Zwangsarbeitern. Eine sehr unwillkommene Volksgruppe im Kulturland Ägypten. Der Herrscher des Landes, der Pharao, ging sogar so weit, dass er alle neugeborenen Jungen töten lassen wollte, damit die Hebräer nicht so zahlreich und so einflussreich werden. Auch Mose hätte also gar nicht leben sollen. Eine dunkle Last über seinem Leben von Geburt an. Über viele Menschen steht so diese Überschrift: Eigentlich hätte es mich nicht geben sollen. Ich bin ja nur ein Unfall oder was weiß ich. Eine dunkle Last über dem Leben von Mose. Mose wird bewahrt. Er wird nicht getötet. Er wurde ja im Körbchen im Nil ausgesetzt. Die Tochter des Pharao fand ihn wohl süß und sie wollte ihn behalten. Also wuchs Mose nun am Herrschaftshof auf. Eben noch sollte er sterben, jetzt wurde er aufgezogen als ägyptischer Prinz. Mit der Unterdrückung der Hebräer hatte er erstmal nichts zu tun. Ihm ging es glänzend. Allen anderen Hebräern nicht. Doch als Mose dann erwachsen war und immer mehr davon mitbekam, was im Lande passierte, da spürte er, wie er zwischen den beiden Welten stand. Er war geschont, er war bevorzugt, und empfand doch, dass die versklavten Hebräer seine Brüder waren. Er hatte mit ihnen nichts zu tun und hatte eben doch etwas mit ihnen zu tun. Er war ihnen trotz aller Fremdheit doch verbunden. Er war zerrissen. Und irgendwann, denke ich, hat Mose seine ursprüngliche Wurzel wieder gespürt. Ich bin doch eigentlich auch so ein Hebräer. Ich gehöre doch auch zu diesen Zwangsarbeitern da, die sich abrackern müssen für die Ägypter. Aber Prinz her oder her, diese Sklaven sind meine Brüder. Und als Mose eines Tages mit ansah, wie ein Hebräer von einem ägyptischen Aufseher geschlagen wurde, da reichte es ihm. Da ging er hin und schlug den Ägypter tot. Jetzt geht er wieder auf die Seite der Hebräer. Aber es dankte ihm niemand. War keiner begeistert von, was er da getan hat. Auch die Hebräer nicht. Und es blieb ihm nichts anderes übrig, als zu fliehen. Er wollte auf die richtige Seite, aber es war trotzdem falsch. Und jetzt? Wüste, Einsamkeit, Schafe hüten, ein Prinz. Und das mit seiner Ausbildung, mit seinem Wissen, mit seinen Fähigkeiten. Jahrelang war er nun schon in dieser Einöde. Er war alt geworden, müde geworden, hoffnungslos geworden. Er fühlte sich wie so ein vertrockneter Dornbusch, der zu nichts mehr zu gebrauchen ist, der zu Asche zerfällt. Kein Gedanke daran, dass Gott oder wer auch immer etwas mit ihm anfangen könnte. Keine Geschichte, die mit ihm geschrieben wird. Und das ist die Situation, in der er diesen brennenden Dornbusch sieht. Das ist noch nicht der strahlende Mose, den wir kennen, der sein Volk aus der Verbannung führt, aus der Gefangenschaft führt. Und dann erlebt er diesen brennenden Dornbusch. Und das Seltsame, dieser Dornbusch hier, der brennt und brennt und verbrennt nicht. Ich lese uns aus 2. Mose 3, die ersten drei Verse. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch, und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Dieses dritte und vierte Kapitel in der Bibel ist ein ganz wesentliches Kapitel. Da sind ganz wesentliche Aussagen drin. Das ist ein ganz wichtiges Kapitel. Ich würde sagen, eines mit der wichtigsten Kapitel in der Bibel. Obwohl das vielleicht erstmal recht unscheinbar alles ist. Wenn wir zurückgehen zu 1. Mose, ins dritte Kapitel, da ist die Situation beschrieben, wo der Mensch von Gott abgefallen ist. Und dadurch den Fluch Gottes auf sich gezogen hat. Den Tod und das Verstoßensein auf sich gezogen hat. Das ist genau ein Kapitel vorher passiert. Wo ihm auf dem Acker Dornen und Disteln wachsen sollen, als Folge des Fluchs. Und wo er im Schweiße seines Angesichts sich selbst erarbeiten muss, was ihm der Herr doch so gerne geschenkt hätte. So wendet sich Gott hier in dieser Geschichte dem Menschen wieder zu. Im 1. Mose 3 ist diese, wo Gott sich abwendet. Und im 2. Mose 3 beginnt die Geschichte, dass Gott sich wieder dem Menschen zuwendet. Das Feuer, was hier beschrieben ist, Feuer ist in der Bibel immer so ein bisschen so ein Ausdruck für das Gericht Gottes. Und dieses Gericht, dieses Feuer verzehrt nicht. Das ist ein ganz spannendes biblisches Bild, wenn wir das auslegen. Da wird im Prinzip das Gericht sieht man, aber es hat nicht die Folgen, dass es den Menschen verbrennt. Der Fluch, der durch den Abfall, der Sündenfall für den Menschen, das bedeutet ja letztlich der Tod, sein Tod im ewigen Feuer. Doch das verzehrende Feuer der Liebe Gottes lässt es nicht zu, dass der Mensch verzehrt werden soll. Paulus sagt, die Gläubigen werden gerettet, wie durchs Feuer hindurch. Das Feuer verzehrte nicht. Das ist das Bild dafür, was Paulus da aufwendet. Am Kreuz, als der Herr Jesus Christus die Dornenkrone auf seinem Haupt trug und das Feuer des Gerichtes Gottes ihn traf an unserer Stadt, statt uns, und verzehrte, da wird deutlich, dass Gott Barmherzigkeit üben möchte. Dass er sein Opfer, Jesus, seinen eigenen Sohn an unserer Stelle, sein Gericht, dass ihn das verzehrt. Und wir erleben dann, dass es wie bei diesem brennenden Dornbusch uns nicht mehr verzehren kann. Gott will das Böse vernichten, aber den Menschen, seine Schöpfung, möchte er bewahren. Was entflammte Gott? Warum tut Gott so etwas? Warum geht er hier? Warum offenbart er sich Mose? Warum offenbart er sich den Menschen? Warum offenbart er sich uns heute? Warum möchte er uns begegnen? Warum tut er das? Es ist seine Liebe zu uns. Es ist die Not, die er sieht, die er wahrnimmt. Das Schreien seines geliebten Volkes. All das lässt ihn dazu bewegen, sich den Menschen wieder zu offenbaren. Wenn wir zu Gott rufen, ist uns verheißen, dass er uns hören wird. Wer anklopfen wird, dem will er die Tür aufmachen. Gott sieht die Not seines Volkes. Er sieht die Not Moses. Er sieht das Zerrissensein Moses. Er sieht deine Not. Er sieht deine Ausgebranntsein. Er sieht vielleicht auch das Unrecht, was dir widerfahren ist. Er sieht die Trauer über den Verlust eines lieben Menschen. Er sieht die Ungewissheit aus einer Krankheitssituation, wo wir nicht wissen, wie das gehen wird und ausgehen wird. Er sieht deine Not. Und das entzündet seine Liebe zu dir. Die Israeliten riefen zu ihm, vielleicht rufst du zu ihm, er hört dich. Er entflammt für dich. Viele denken ja, du kannst zu Gott rufen, da passiert nichts. Hier dieses Beispiel, schon sehr am Anfang der Bibel, macht deutlich, wie Gott hört, wie er sich darauf einlässt, wie er dir nahe kommt. Wir lesen weiter in unserem Text. Als der Herr sah, dass Mose hinging, um zu sehen, rief Gott ihm aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Und er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus den Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land. In ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Interessant. Mose sagt, ich will dahin gehen. Ich will wissen, was da passiert. Und als der Herr sah, dass Mose dahin ging, dann geht's los. Wenn Gott in unsere Welt tritt, dann wird eine Entscheidung fällig. Mose entschied sich, ich will dahin gehen. Ich will sehen, was da passiert. Und Gott will dir begegnen. Er sieht deine Not, er sieht deine Fragen. Aber willst du auch zu Gott kommen? Das ist oft so der Knackpunkt daran, dass wir gar nicht zu Gott gehen wollen. Dass wir irgendwie denken, es kommt irgendwie von irgendwo, irgendwas, irgendwie. Aber Mose macht sich auf den Weg. Er will dieses, was er noch nicht versteht, ergründen. Er geht hin. Willst du zu Jesus gehen? Hast du Not? Hast du Fragen? Hast du Dinge in dir? Bist du bereit, denn jetzt aufzustehen, zu sagen, und ich gehe jetzt zu Jesus damit? Glaube hat immer eine Vorbedingung. Wir denken immer, das ist ganz umsonst. Ja, ist es auch. Aber es hat die Vorbedingung, dass ich mich aufmache, dass ich mich öffne dafür, dass ich anfange zu sagen, Herr Jesus, ich möchte dir begegnen. Er kommt nicht einfach über dich und zwingt dir im Prinzip und schüttelt dich so lange, bis du das Heil annimmst, sondern sagt, möchtest du das Heil? Dann komm. Ich lass mich drauf ein. Dazu ruft dich der Herr. Möchtest du dich darauf einlassen? Mose macht das. Mose lässt sich auf Gott ein. Er geht hin und dann passiert all das, was hier beschrieben ist. Das Erste, was Gott tut, ist, das finde ich so faszinierend, er ruft Mose bei seinem Namen. Es fängt an, persönlich zu werden. Das ist das Wichtige. Nicht mehr Gott, der da irgendwo schwebt, unpersönlich, vielleicht noch so ein Polizistengott, der mir nur einen reindrückt, wenn ich irgendwas falsch mache, sondern nein, er kennt dich. Er ruft dich bei deinem Namen. Er ruft Mose. Er ruft dich bei deinem Namen. Er wird ganz persönlich. Und das Zweite, was Gott tut, ist, er beschützt Mose. Dass er in diese persönliche Beziehung auch eintreten kann. Weil die ganze Beziehung mit Gott ist nicht so ganz ungefährlich. Und er beschützt ihn vor Gott. Klingt irgendwie komisch. Warum? Er muss das tun, weil Gott heilig ist. Gott ist heilig, rein und vollkommen. Und Mose trägt die Male der Sünde und steht vor dem lebendigen Gott. Er hat noch einen umgebracht vorher und steht jetzt vor dem lebendigen Gott. Es wäre normalerweise tödlich, so überliefert uns das die Heilige Schrift. Gott schützt Mose hier in dem Fall und bringt ihm bei, was er tun kann, wie die rechte Haltung ist, um vor diesem großen Gott bestehen zu können, um die Liebe Gottes auch erleben zu können. Und er sagt, Schuhe ausziehen. Wollt ihr mal die Schuhe ausziehen? Weil er auf heiligem Boden steht. Und er kann nicht als Unheiliger auf heiligem Boden. Wir werden heilig durch Jesus Christus. Wenn wir Jesus Christus annehmen, werden wir heilig. Und diese Schuhe ausziehen war ein Symbol dafür, wirklich Gott anzubeten. für Anbetung und Ehrerbietung. Wenn wir uns Gott nähern, dann tun wir das aus einer Anbetung heraus, weil Gott würdig ist, weil Gott heilig ist. Mose musste sich gewahr werden, dass er auf heiligem Boden steht, auf ausgesondertem Boden. Da, wo er gerade steht, wo Gott zu ihm spricht, das ist das Basislager für ihn, für Gottes Rettungsaktion. Da beginnt seine persönliche Rettungsaktion, da beginnt die Rettungsaktion für das Volk Israel. Da fängt an, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gibt. Das fängt da an, an dieser Geschichte. Das ist die erste Offenbarung davon, was später bei Jesus am Kreuz geschieht. Also, wenn du zu Gott rufst und er dir antwortet, dann bete ihn an und werd dir gewahr, hier ist der Moment, wo meine Rettung geschieht. Gott sorgt dafür, dass Mose in Gottes Gemeinschaft kommen kann. Gott sorgt dafür in Jesus Christus bei uns heute, dass wir zurück in seine Gemeinschaft dürfen. Dass wir haben eben gesungen, wo wir aber lieber Vater wieder sagen dürfen. Und das Dritte, was Gott tut in dieser Geschichte, ist, dass er Mose eingliedert in die Kette der Gläubigen, hier der Väter. Durch die Glaubensentscheidung, durch unsere Entscheidung, Jesus Christus nachzufolgen, werden wir in die Gemeinde der Heiligen eingegliedert. Du stehst nicht mehr allein. Also, Mose erkennt, dass er bei Gott bekannt ist. Mose erlebt, wie er sich Gott nähern darf, und Mose erlebt, dass er nicht mehr alleine steht. Das passiert hier. Das alles passiert hier am brennenden Dornbusch. Das geschieht mit Mose und das verändert sein Leben. Und ich habe euch ja erklärt, aus welcher Situation er kommt. Es wird hier geheilt, hier verändert. Er gibt dem Ausgedörrten neues Leben. Und dann geht's weiter. Ich lese die Verse 9 bis 10. Weil nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist, und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Gott offenbart sich dem Mose. Er erlebt etwas von seinem Wesen. Er erlebt, dass Gott ihm sagt, ich habe das gesehen, die Not. Das spricht er auch zu dir. Ich habe deine Not gesehen. Ich habe gehört, dein Gebet. Dein Schreien, dein Klagen, vielleicht deine Fragen. Und ich habe erkannt, dass du meine Gegenwart brauchst, dass du zu mir kommen möchtest. Und dann sagt Gott, ich bin niedergefahren, ich bin zu dir gekommen und ich will dich erretten und ich will dich herausführen und ich will hineinführen in den Segen. Das bedeutet im Prinzip, aber an späterer Stelle, wo Mose nachfragt, wer bist du denn, Gott? Wie heißt du denn? Wer soll ich denn sagen, wer du bist? Ich werde sein, der ich sein werde. Das ist im Prinzip die Definition dafür, dass ich dich gesehen habe, dich gehört habe, dich erkannt habe, zu dir herniedergekommen bin, dich erretten will, dich herausführen will und dich hineinführen will. Gott nimmt nun Mose mit hinein in sein Herzensanliegen. Nicht nur, dass er die Dürre seines Herzens erfüllt, sondern er nimmt ihn auch in dieser Geschichte mit hinein in sein Herzensanliegen. Das macht er genau wie wir auch. Jetzt hätte ich gerne nochmal das zweite Bild. Hier sehen wir Mose vor dem brennenden Dornbusch. Das ist ein Chagall-Bild. Es hat sich ja schon einigermaßen rumgesprochen, dass wir im September die Chagall-Ausstellung haben. Und diese Bilder beschreiben ja die Geschichte. Und dieses Bild beschreibt die Geschichte, von der ich hier heute Morgen rede. Und wir sehen, dass Gott Geschichte mit diesem Mose schreiben will. Und das wird in diesem Bild auch dargestellt. Und Mose sinkt ergriffen vor Gottes Offenbarung nieder. Wir sehen den brennenden Dornbusch. und die Sonne, da steht Jahwe drin, der Herr, der ich sein werde, der Gottes Licht bricht in die Welt hinein, so wie wir im ersten Teil schon herausgearbeitet haben. Und im oberen Teil des Bildes, da sehen wir einen Engel. Könnt ihr den sehen? So ganz oben. Der weist vom Dornbusch weg. Weg von dem, wo Gott dem Mose erscheint. Mose wird gesandt. Mose, der sich nicht vorstellen könnte, dass mal irgendjemand mit ihm Geschichte schreibt. Der sich nicht vorstellen könnte, dass er aus seinem persönlichen zerrissen sein, auf seinem persönlichen, was alles schiefgegangen ist, wirklich herauskommen kann, der wird jetzt gesandt. Niemand anders. Nicht der strahlende Held Mose, nicht der strahlende sonst was, sondern dieser ausgedörrte Mose. Der wird von Gott gesandt. Er wird gesandt, aufzubrechen, um Gottes geliebte Menschen herauszuhelfen. Aus der Gottesferne hinein ins gelobte Land. Er soll im Prinzip so ein brennender Dornbusch für andere werden. Schauen wir das Bild, das Vergeil hier gemalt hat, von Mose mal noch ein bisschen genauer an. Jetzt haben wir da genau den Text drin, sehe ich gerade. Den Gesichtsausdruck von Mose. Der passt eigentlich da nicht rein. Wir haben gelesen, und Mose verhüllte sein Angesicht, sodass er auf den Knien ist und so weiter, ist alles gut. Schuhe hat er ausgezogen, dass er in Demut vor Gott niederfällt. Aber sein Gesicht müsste eigentlich verhüllt sein, müsste gebeugt sein. Das tut er nicht. Der guckt. Oh. Sein Gesicht scheint irgendwie so selbstbewusst. Wisst ihr, Chagall war ja jemand, der Geschichten malte. Der malt nicht nur ein Bild, sondern der malt eigentlich die Geschichte oder versucht, diese Geschichte in einem Bild darzustellen. Und er stellt im Prinzip in dieser Kleinigkeit schon dar, wie die Geschichte mit Mose weitergeht. Denn Mose, der Ausgetrocknete, der plötzlich von Gott wieder in Wert gestellt wird, der durch Gottes Offenbarung etwas von seinem Wert erfährt, der nimmt keineswegs Gottes Auftrag demütig entgegen. Er antwortet Gott nicht, Herr, sprich, dein Diener geht. Ganz im Gegenteil. Bibelleser wissen das schon. Mit allen erdenklichen Mitteln versucht er, dem Auftrag auszuweichen. Eine Fülle von Argumenten im 3. und 4. Kapitel lesen wir, wo Mose versucht, alles Mögliche zu Felde zu führen, um seiner Berufung nicht nachzukommen. Ich kann nicht genug reden, ich bin zu klein und zu unbedeutend und. Die werden eh nicht auf mich hören und was weiß ich. Ich glaube aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, das sind gute Argumente, die kann ich nachvollziehen. Und er führt das so lange weiter, bis Gott anfängt sauer zu werden, bis Gott zornig wird. Im Kapitel 4, im Vers 14 heißt es dann, dass Gott zornig wird. Und sagt, das und das tu. Ich lese uns einige Verse noch aus dieser Geschichte. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Du hast doch gesehen, ich habe einen umgebracht und überhaupt hier jahrelang in der Wüste rumgekrochen und irgendwelche Ziegen und Schafe gehütet. Und Gott sprach, ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berg. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist dein Name? Was soll ich ihnen sagen? Und Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, So sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll, von Geschlecht zu Geschlecht. Darum geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen. Der Herr, der Gott eurer Väter, ist mir erschienen, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, und hat gesagt, ich habe mich euer angenommen und gesehen, was euch in Ägypten widerfahren ist. Und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens führen in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. In das Land, darin Milch und Honig fließt. Und sie werden auf dich hören. Mose, er hat Gott erlebt und er betet Gott dafür an, aber er lässt sich nicht senden. Nach all dem geht es noch eine ganze Weile weiter, wo er mit Gott hin und her diskutiert und sagt, nee, kann ich reden, dies und das. Wisst ihr, liebe Geschwister, das ist der Grund, genau hier sitzt der Grund, warum viele Christen, die Gott in Jesus Christus persönlich erfahren haben, seine Liebe persönlich erlebt haben, dennoch resigniert und ausgedörrt sind. Das sitzt hier. Es gibt zwei Situationen. Jemand, der Jesus Christus noch nicht kennt, der keine persönliche Beziehung zu Gott hat, der braucht Gottes Offenbarung. Der braucht das Evangelium. Er muss an den Punkt kommen, Jesus Christus zu vertrauen, sich aufzumachen und Jesus Christus sein Leben zu geben, damit er erlebt, wie er in seiner persönlichen Dürre letztendlich, wie das gefüllt wird mit dem Geist Gottes, mit der Gegenwart Gottes, mit der Liebe Gottes, mit der Vergebung Gottes. Das geschieht da, wo ich mich Jesus Christus anvertraue, ihm mein Leben gebe. Und dann, wenn ich als Kind Gottes lebe, dann kommt genau das wie bei Mose auch in mein Leben hinein, nämlich eine Sendung. Gott möchte, dass das, was er in uns heil gemacht hat, was er in uns gegeben hat, nun als Werkzeug nutzen, dass wir zu den Menschen hingehen und das weitergeben. Es ist nicht nur, dieses Heilwerden ist nicht nur für uns alleine bestimmt, sondern es bedeutet, ich gebe dir einen Auftrag, ich sende dich, mein Herzensanliegen weiterzugeben. So bist du auch zum Glauben gekommen, weil Menschen Zeugnis gegeben haben von der Liebe Gottes. Dass Menschen ein Stück weit ein brennender Dornbusch für dich geworden sind, wo sie sehen konnten, dass Gottes Gericht dich nicht mehr verzehren wird. Und Mose macht das nicht. Und wir auch oft nicht. Wir haben 1000 Gründe, gute Gründe, es nicht zu tun. Weil wir denken, wir sind nicht geeignet für diese Sendung. Weil wir uns unwürdig fühlen. Weil wir denken, wir haben vielleicht keine Kapazitäten mehr dafür. Oder denken, wir müssen es aus eigener Kraft schaffen. Genau diese Argumente, die Mose hatte. Ich kann nicht reden. Und wie soll ich da zum Pharao gehen? Der hört eh nicht auf mich. Ich bin da viel zu klein dafür. Vielleicht auch aus Erfahrungen. Ich habe das aus eigener Kraft versucht und war genau so. Die haben nicht auf mich gehört. Ich bin dabei ausgebrannt. Vielleicht haben mich andere dabei, vielleicht sogar Glaubensgeschwister, auch noch verletzt und haben mir den Wert, den Gott mir verliehen hat, wieder ein Stück geraubt. Es gibt 1001 Grund, seiner Berufung und seiner Sendung nicht zu folgen. Und die Folge daraus ist oft der verdorrte Glauben. Es passiert nicht mehr das in deinem Leben. Du hast keine Zuversicht. Lass dich von Jesus Christus senden. Das ist das Wort heute an dich, wenn du Christ bist. Und wenn du vielleicht Jesus Christus noch nicht kennst und nicht in deinem Leben aufgenommen hast, dann ist die Botschaft heute, dann tu das, weil Gott dich liebt. Er hat deine Not gesehen. Der kennt dich und er spricht dich heute mit deinem Namen an. Lass dich senden und nimm Jesus Christus an. Nein, umgedreht. Nimm Jesus Christus an. Und lass dich senden. Das ist wie ein warmer Regen auf einem dürren Land. Gott bringt sein Werk voran mit Menschen wie du und ich. Mit Menschen wie Mose. Mit denen schreibt er Geschichte. Wie Mose ein vom Leben verletzter Mensch, ein Mörder, ein Flüchtling, viel zu alt für solch einen Job, auch ein Wort an unsere älteren Geschwister. Mose fühlte sich auch zu alt. Ein resignierter Mensch. Hätte Gott nicht sich einen besseren nehmen sollen? Aber Gott hat es anders geplant. In Mose selber waren nicht viele Gründe, ihn auszusuchen. Aber in Gott, er sah diese Gründe. Und deshalb hat er Mose genommen. Und deshalb sendet er dich. Letztlich, nach fast zwei Kapiteln Ringen mit Gott, ließ sich Mose auf den Ruf Gottes ein. Er folgte seiner Sendung. Und Mose wurde zu dem Mose, wo uns vor Erstaunen der Mund offen stehen bleibt. Mose wurde der Mose, mit dem Gott Geschichte schrieb. Erwarte bitte etwas von deinem Leben als Christ. Besonders von deinem Glaubensleben. Erwarte, dass Gott sich dir offenbart. Geh hin, schau nach, wenn Gott in dein Leben hineinkommt. Mach dich auf und lass dich senden. Erwarte etwas von Jesus Christus. Setz dich nicht zur Ruhe, wenn er dich ruft. Gott möchte Geschichte mit dir schreiben. Zusammengefasst zwei biblische Wahrheiten, die in diesem Vers oder in diesem Abschnitt noch stehen. Johannes 3,16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und das zweite ist der Missionsbefehl in Matthäus 28, wo es heißt, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern. Geht hin, lasst euch senden. Amen. Also, ihr habt gesehen, es ist spannend. Es ist spannend, sich Chagall-Bilder anzugucken. Da sind super Geschichten drin.